Pock. Oder nicht Pock. Das ist die Frage hier. Gigapock. Hyperpock. Omegapock gibt's sowas auch schon. Lasst euch nicht verwirren, dass ich nichts sag. Ich bin auch da. Ich such gerade was, aber irgendwie. Ich habe so viel Gerümpel hier an Technikkrams hier auf meinem. Auf meinem Bastel. Basteltisch rumliegen. Ich finde es nicht. Na ja, gut, kann ich auch nachher suchen. Ist jetzt nicht so wirklich wichtig, da ich das im Stream suche. Ja, weil ich habe nämlich was gekauft, was wir wo wir zusammen basteln können im Stream. Bin ich mal gespannt, ob das funktioniert. Und zwar habe ich, das kann sein, dass ich das schon mal gezeigt habe sogar. Du hast gestern im Community Discord auf. Sag mal, kann man in Discord noch joinen? In der Eingangshalle ist am 31.03. zuletzt jemand gejoint, aber das kann nicht sein. Das ist ein halbes Jahr her fast und ich habe neue Leute gesehen. Ausrufezeichen Discord, falls es mal jemand ausprobieren will und nicht drin ist. Können wir mal gucken, ob man. Kann man Discord noch joinen? Man muss gehen. Wie gesagt, ich habe neue Leute gesehen, aber in der Eingangshalle steht erst seit dem 1. was drin. Seit dem 31.03. steht nichts mehr drin. Ist komisch. Auf jeden Fall. Sehr merkwürdig. Genau, was ich euch zeigen wollte, ich habe hier bestellt ESP32 Cam-Module. So welche hier. Kam es gerade rein und stand in der Eingangshalle was. Wobei, ich kann ja selbst nachgucken. Ich muss mal bloß Display Capture ausmachen, dass ich nicht wieder in merkwürdigen Discords unterwegs bin, wo ich irgendwas leaken könnte jetzt oder PM-Messages oder sonst was. Alles klar. Nee, in der Eingangshalle steht einfach gar nichts mehr. Na super. Wisst ihr, ich habe mich hier gewundert. Guckt mal. Eingangshalle steht einfach zuletzt was 31. Haben die das abgeschaltet bei Discord? Verstehe ich nicht. So, erstmal. Nein. Erstmal alles liken, wer boostet. Poggers. Okay. Komisch. Sehr, sehr merkwürdig. Na gut. Just me. Dankeschön für den Prime Sub. Genau, also hiervon habe ich zwei Module bestellt und wisst ihr, was ich damit machen will? Ich will damit meinen Druck an der Heizung im Keller auslesen. Und das geht folgendermaßen, da habe ich ein Projekt gefunden auf GitHub. Ich glaube, ich habe es euch schon mal gezeigt, bin mir nicht ganz sicher. Hat der Nightbot eigentlich jetzt wieder was gepostet? Und da kann man AI gesteuert, also Massive Big Brain, heute ist ja alles AI, auch wenn man keine AI braucht, Hauptsache AI. Ist mir aufgefallen, was Blockchain, aber AI ist angesagter. Ach stimmt, heute ist Sysadmin Day, ja, richtig, hatte ganz vergessen. Und ist euch mal aufgefallen, wie Microsoft und Apple und alle jeden Scheiß mittlerweile mit AI bewerben, so nach dem Motto, neue Foto-App, AI, neues Windows, AI, neuer Nachrichtenfeed, AI. Also das wird mittlerweile überall rein gefrickelt, dieses Wort, ob man das da braucht oder nicht. Zumindest das Ding kann, also so eine hässliche Kiste mache ich da nicht, aber man kann mit einem ESP32 Cam-Modul und dieser Software kann man angeblich den Zählerstand auslesen, sowohl das sind ja keine wirklichen digitalen. Was sind das eigentlich für Anzeigen? Das sind analoge Anzeigen, das sind eigentlich digitale Anzeigen, aber das ist eine halbanaloge Anzeige, weil die rollt ja langsam rüber. Das ist so eine digitale Anzeige mit Zwischenschritten. Ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Halb digitale Anzeige. So, und er kann beispielsweise hier auslesen mit Bilderkennungs-Magic 5-Head AI, dass das hier beispielsweise gerade 6,8 ist. Oder so ungefähr. Was ziemlich nice ist. Guck, sieht man ja hier. 38. Corrected Value 38. 5. Sieht hier irgendjemand eine 5? Ah, hier, guck mal. 5. Habe ich gesagt, 6,8. 5,9. 9. Ach, was auch immer. Zumindest kann man das damit auslesen, das will ich ausprobieren. Da kann man auch seinen Stromzähler mit gescheit auslesen. Das muss ich alles mal testen. So, und das probieren wir mal aus in einem der nächsten Streams. Und ich habe gerade die Module gesucht, wo ich die hingeschmissen habe. Bin ich mal gespannt, ob das so pfeifertig ist, wie es aussieht. Cutebot geht wieder. Dazu kann ich nur sagen... Massive. Nice. GG Eats. Warte, Subscribe. 25 Monate. Ja, ich bräuchte jetzt einen doppelten Hyper-Subscriber. Leute, wisst ihr was? Ohne Scheiß. Wisst ihr, was ich jetzt mal wirklich langsam brauche? Ich brauche noch 8 gescheite Emotes, dass meine Emote-Slots voll sind. Und ich brauche endlich mal Badges. Ich habe hier gar keine Badges. Ich habe den Keks in klein. Ich brauche Badges. Gescheite Badges und endlich mal noch 8 Emotes, dass die Emote-Slots endlich voll sind. Badge. Nein, irgendwas, was für meinen Channel von jemand erstellt wurde, nicht einfach irgendwelche komischen. Ich meine, wir könnten Badge mit dem Keks machen. Was haltet ihr denn davon? Badge mit Keks. Dass da quasi der Keks hier drunter liegt. Wer das machen wird? Ja, du, halt dich nicht zurück. Direkt Leute mal Pfeiffer bezahlen. Ja, ich brauche auf jeden Fall noch irgendwie 8 Emotes. Ich muss mich ja. Und um Badges muss ich mich kümmern. Ich kann das nicht immer alles andere Leute machen lassen. Tainzer, Dankeschön. 25 Monate Hypersubscription. Was hältst du von den Fortbildungen bei der IHK? Wenn du diese Fachwirtgeschichten meinst, weil ich weiß es nicht, ich kann das nicht richtig einschätzen. Also man kann ja bei der IHK nach der Ausbildung, kann man ja noch so komische Dinger machen, wo ich bis heute nicht gecheckt habe, was die bringen, wenn ich ehrlich bin. Da kann man dann Fachwirt und Techniker oder irgendwie sowas in... Irgendwie so komische Dinge. Ich hab's bis heute nicht gecheckt. Und irgendwie interessiert das, glaube ich, auch keinen. IT Operative Professional. Genau, wir sind Fachwirt, das ist was anderes. Bei denen das andere Ausbildung. Auch genau, Operative Professionals. Ich habe noch nie jemand gesehen, der diese Ausbildung hat. Ich habe auch noch nicht gesehen, ob das überhaupt irgendjemand interessiert, wenn man die hat. Ich kann das null einschätzen. Aber nachdem ich... Also ich kann es... Dadurch, dass ich es noch nie gehört oder gesehen habe in Freiwildbahn, zumindest eher negativ einschätzen, dass es wahrscheinlich keinen großartig interessiert, aber so wirklich, keine Ahnung. Ja, und man kann nach der Ausbildung, ich glaube, es geht aber übrigens nicht direkt nach der Ausbildung, ich glaube, man braucht dann irgendwie 5 Jahre Berufserfahrung oder irgendwie sowas. Certified IT Business Consultant. Aha. Geprüfter IT-Berater. Wisst ihr, was die beste Prüfung für einen IT-Berater ist? Wenn er Ahnung hat. Was interessiert mich, ob ein IT-Berater geprüft ist, wenn er keine Ahnung hat von dem, was er erzählt? Also, ich finde, das Wort Consultant wird so verschwenderisch verwendet. Jeder Volldepp hat bei sich irgendwie Consultant dran stehen, obwohl ich den im Leben nicht zu irgendwas konsultieren würde, ja? Consultant heißt ja für mich, das ist jemand, den frage ich, wenn ich selber nicht weiter weiß oder keinen hab, der davon Ahnung hat, wenn ich selbst keine Ahnung von hab, auf gut Deutsch gesagt. So, dann hole ich mir einen Consultant. Aber das wird so inflationär verwendet und so viele Lowbrain-Oi-Three-Head-Leute sind als Consultant unterwegs, das ist total verwässert. Hast du irgendwelche guten Ressourcen, um im ESP32 einzusteigen? Ja, ich mache mal meine VM an, zeige ich dir. Flame über den Florian. Ich kann über den Florian nicht flamen. Vielleicht ist er ein guter Consultant. Keine Ahnung. Kann auch sein, dass ein guter Consultant ist. Oh je. Oh Mist, wie war das nochmal? das hatten wir schon mal. Nice. 10 Millionen Euro. Dankeschön, Adi. Wie war das? Log-Ordner löschen war das doch, ne? C-Doppelpunkt links. VMs. Jubuntu 2104. Poggers. Poggers. Poggers-Log muss ich, glaube ich, löschen. Poggers-Log. Kann man das einfach so löschen, ohne dass es prickt? Ah, geht. Okay, easy. 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 Ja, also ich zeig dir gleich was zu Ressourcen, zu ESP32. Ich muss erstmal kurz meine VM einschalten. Ja, aber wie gesagt, also... Das wird so inflation... Jetzt muss ich ein bisschen laut. Das ist Donkey Kong. Musik, ne? Glaube. Oh, ist der Scam Train am Start? Level 1 complete. Ja, ja, Chainlaw, ist klar. Alles ist. Meinst du, mir fällt es nicht auf, dass das Fake Message ist? Dein Ausbilder war Operational Professional. Naja, gut, ich kann dazu nichts sagen, keine Ahnung. Zumindest das Wort Consultant triggert mich immer, weil das wirkt so, als hätten die Leute Ahnung. Ich kenne so viele Consultants, die absolut keinen Schimmer haben von dem, was sie da eigentlich machen, wo ich mich immer frage, was ist das, was sind das eigentlich für Consultants? Ich überlege gerade, was war der unfähigste Consultant, den wir jemals hatten? Ja, doch, einer sticht da heraus. Einer sticht da heraus. Wir hatten mal einen Consultant, den wollten wir konsultieren für Monitoring-Systeme, glaube ich, war das. Und den haben sie geholt, haben ein Notebook in die Hand gedrückt und haben gesagt, so hier, hast dein Notebook, da ist dein Arbeitsplatz, leg mal los. Und nach 1,5 Wochen hat ihn dann sein damaliger Chef gefragt, ja und, hat dich schon irgendjemand eingearbeitet oder irgendjemand was gezeigt oder so. So, wie sieht's denn aus? Und dann meinte er nach 1,5 Wochen ernsthaft, ich richte immer noch mein Notebook ein. Der war dann auch nur 2 Wochen oder 3 Wochen da. Also sprich, der hat 3 Wochen gebraucht, um sein Notebook einzurichten, bei vollem Consultant-Gehalt. Und dann war er wieder weg. Also die, ich weiß nicht, was das gekostet hat, wahrscheinlich 5.000 Euro oder so. Da kam es ja, die Leute sind ja ultra teuer. Das hat sich wahnsinnig gelohnt. Das hat sich wahnsinnig gelohnt. Also das war, glaube ich, echt der unfähigste Consultant, den wir hier hatten. Und dann hatten wir nochmal einen. Der war auch ziemlich planlos. Ich weiß nicht mal, welcher. Da habe ich jetzt kein Bild mehr vor Augen. Aber der sollte damals auch Monitoring, lustigerweise. Der sollte damals unseren Zappix umziehen. Also von der alten auf die neue Version. Und er hat es komplett kaputt gemacht. Das ging dann einfach irgendwie, keine Ahnung, 2 Wochen gar nicht mehr. Den hatten wir auch nicht lang. Ach ja, und noch aus dem Storage-Bereich, kann ich mich auch noch dran erinnern, da hatten wir auch einen ganz tollen Consultant. Der ist in unser Storage-System gegangen und das ist langsam vollgelaufen. So, und da hat er sich gedacht, er macht jetzt den Big Brain Move. Er will so nach dem Motto, ich spare der Firma jetzt 500.000 Euro oder so und da kriege ich was von ab oder so, keine Ahnung. Dann hat er richtig Big Brain Move gemacht und da ist er in die Firmware vom Storage System und hat Kompression und Deduplication eingeschaltet. Obwohl der Hersteller sogar sagt, dass es bei unserer Auslastung und bei unserem Workload auf dem Storage keine gute Idee ist. Und das war instant. Der hat den Knopf gedrückt und das Ding war einfach von brauchbar schnell zu unbenutzbar langsam. Ja. Den gab's. Nee, kein NetApp. Es war kein NetApp. Es war ein. Lass mal überlegen. Ich bin mir nicht sicher, ob es noch IBM war oder schon Dell Storage. Ich bin mir nicht mehr sicher. Zumindest, das könnte dir wahrscheinlich mit allem passieren, wenn die Leute den Kram verwenden, wie es nicht verwendet werden soll. Ja, das waren so meine Top 6-Head oder eher 3-Head-Consultants. Genau, und jetzt mal ganz schnell eine Sache. Achso, da muss man Firefox, Alter. Wer auch immer gerade gefragt hat nach ESP32-Ressource, das ist ganz einfach. Du gehst dahin. Das ist nur Visual Studio Extensions und installierst dir das hier. Das hier installierst du als Visual Studio Extension. Dann stöpselst du dein ESP32 dran und kannst loslegen. Mehr brauchst du nicht. Dann machst du halt Hello World und guckst dir ein paar Examples an. Aber du musst nichts großartig installieren. Visual Studio Code, diese Extension draufhauen, ESP anstöpseln und loslegen. Das ist das beste Komplettpaket, was du so nehmen kannst aktuell. So. Exzellent. Bin hier jetzt stehen geblieben. Genau, also das probieren wir in einem der nächsten Streams aus. Hier Big Brain AI gesteuerte... Wie nennt man das? Tacho? Nee. Nadel? Wie heißt denn das? Wie heißt denn das auf Deutsch? So eine Anzeige. Okay, mal gucken. Das trifft's nicht so ganz. Wasseruhr, Rundinstrument. Ja. Warum? Nee. Keine Ahnung. Ich meine nicht was es mit, sondern die Art. Aber Rundinstrument finde ich schon mal gut. Naja. Gut, das probieren wir dann demnächst aus. Habt ihr mitbekommen? Zack. So, habt ihr mitbekommen? Die Geschichte mit dem Telekom-Ausfall. Das hier. Ich glaube, Heise hatte was zugeschrieben. Also das vorgestern. Nicht heute. Telekom. Hallo? Meine Güte. Telekom. Heise. Das da. Habt ihr das mitbekommen bei der Telekom? Das finde ich ist eine wirklich interessante Geschichte. Was da dahinter steckt. Ich habe mir überlegt, ob ich da nicht ein Video zu aufnehme. Weil die Telekom kann für diesen Telekom-Ausfall gar nichts. Das ist mal ein Telekom. Es haben alle richtig wieder auf die Telekom geschissen. Ja, auch auf Twitter und überall. Aber gut, ich meine, die Chance, dass es an der Telekom liegt, ist ja bei Telekom-Ausfällen auch relativ hoch. Aber die Telekom konnte dafür diesmal wirklich nichts. Das Problem war ein bulgarischer Internetprovider und Microsoft in Kombination. Die Telekom kann da gar nichts für. Die Telekom Fluthilfe-Videos haben wir schon geguckt, ja. Da wollte ich ein Video zu machen, weil, also ich versuche das mal kurz zu erklären, was da Sache ist. Ich überlege gerade, wo ich da am besten anfange mit. Hier oben die Überschrift trifft das schon mal ganz gut. Also BGP, das ist ein Protokoll, wo sich Provider. Also ich versuche das mal. Ich bin erstens, da muss ich jetzt Disclaimer. Nirdo, Dankeschön für die Stufe 1 Sub. Erstmal Disclaimer. Also ich bin jetzt kein Internet-Netzwerk-Spezialist, ne? Also ich weiß das in der Theorie her. Nicht spoilern. Wie, soll ich jetzt Post? Soll ich nicht? Okay, Chat, ich sag nichts dazu. Soll ich was sagen oder soll ich nichts sagen? Ich weiß, dass der Chat eh sagt, dass ich was zu sagen soll. Was sonst? Also, ich bin kein super Netzwerkspezialist, aber ein bisschen Ahnung habe ich davon auch, ja. Also, BGP ist ein Protokoll, wo vereinfacht gesagt Provider untereinander austauschen, wer welches Netz bedient, ja. Also zum Beispiel die Telekom hat in dem Fall das Netz gehabt. Warte mal, das habe ich sogar irgendwo gelesen. Ja, dann keine Ahnung. Ich habe mir nämlich hier was aufgeschrieben zu, habe ich gerade meine Notizen geguckt, ich habe mir das Netz nicht dazu aufgeschrieben, ist auch egal. Also, suchen wir das gleich hier mal raus zusammen im Stream. Also, die Telekom hat unterschiedlichste Netze, ja, IP-Netze. Keine Ahnung, 82. Wir machen das jetzt mal ein bisschen detaillierter. Nach was suche ich denn da hier? Telekom AS 33. Oh, was weiß ich, das weiß ich doch aus dem Kopf nicht, wie das. Oh, müssen wir mal kurz gucken. Auf Twitter hat irgendwie einer, glaube ich, was Interessantes geschrieben dazu. Da konnte man das raussuchen. Hier, da. Da steht's. Genau. Also, jetzt kann ich es erklären. Also, es ging um dieses Netz. 87.128.0016. So, jetzt sind wir mal, machen wir mal Big Brain, weil wir zu dumm sind, aus dem Kopf IP-Adressen zu berechnen. Machen wir jetzt IP-Calc und gucken uns das mal an. Also, es geht um dieses IP-Netz. Sprich, von 8712800 bis, Schwachsinn hier, natürlich das da. Von 8712801 bis 87191255254. Also ein Slash 10, da passen schon, ihr seht es ja schon, da passen 4.194.302 Server oder Host oder Clients oder je nachdem Endpunkte rein. Clients, ja. So, das ist eines der IP-Netze, die Telekom verwendet für die DSL-Anschlüsse. Soweit ich weiß, ihr guckt manchmal Telekom-Leute zu, ihr könnt mich gerne korrigieren, wenn ich Mist erzähle. Das ist ein Netz, was die Telekom für DSL-Anschlüsse verwendet. Also sprich, wenn ihr einen Telekom-DSL-Anschluss habt, dann ist die Chance relativ hoch, dass ihr eine IP bekommt aus diesem Netz. Mitbekommen, dass Hetzner Cloud-Server teurer werden wegen IPv4. Ah, da kann ich auch gleich was zu sagen, ja. Also, ihr bekommt wahrscheinlich aus diesem Netz eine IP, wenn ihr den DSL-Anschluss bei der Telekom habt. So, und jetzt ist Folgendes passiert. Die Provider, also besser gesagt die Router, oder noch besser gesagt eigentlich die Edge-Router von den Providern, die tauschen sich aus, welche Netze bei ihnen zur Verfügung stehen. So, und nachdem ja ein anderer Provider nicht interessiert, wie intern geroutet wird bei einem anderen Provider, ne? Also wenn ich jetzt die Telekom bin, interessiert mich nicht, wie Vodafone intern routet oder routet. Was mich interessiert ist, was für Netze gibt es bei Vodafone und im Zweifelsfall über wie viele Ecken komme ich dahin. Das ist das, was mich interessiert. So, das heißt, die Router schicken sich untereinander eben die Netze zu, die sie kennen, beziehungsweise die sie eben haben. Und dazu gibt es BGP. Und damit man sich da nicht mit so viel einzelnen Netzen auseinandersetzen muss, beziehungsweise dass man nicht wie bei, was ist das? Ich glaube bei OSPF, sich um so viele Details kümmern muss, fragt mich nicht genau, wie das ist. Ich mache damit so gut wie nie was, ja. Ich habe davon keine Ahnung, ich habe es noch nie selbst eingerichtet. Gibt es zumindest so eine Zuordnung von autonomen Systemen, die kriegen so eine Nummer verpasst. Und hinter diesen autonomen Systemen, also AS3320, steckt zum Beispiel die Telekom. Und da drinnen zusammengefasst sind die ganzen Netze, die zu diesem Provider oder die in dem Fall zur Telekom gehören. Die Telekom hat ja noch mehr. Das können wir uns jetzt mal angucken. Wenn wir sich mal angucken, wie viele Prefix, das nennt sich Prefix bei BGP, das ist das Einzige, was ich noch weiß. ETF, was habe ich da aufgemacht? Hat jemand eine gute Seite, wo man sich die Prefixe angucken kann? Was ist denn? Ja, unter anderem, ein Netz von der Telekom ist dann das hier. IP-info.io. Was sonst? So. Ja, sowas. So, und da sehen wir zu AS3320. Das ist quasi auf die, wie kann man sagen, man kann glaube ich sagen, das ist so Art auf die Telekom zugelassen. Ich weiß es nicht, wie dieses Mapping im Hintergrund passiert, wo man, ich habe auch keine Ahnung, wo man diese Dinger beantragt, ob die einfach hochgezählt werden oder habe ich mich nie mit beschäftigt. Zumindest hinter autonomem System 3320 steckt die Deutsche Telekom. Ich könnte mir gut vorstellen, dass die Telekom noch ein paar mehr hat. Und innerhalb von diesen AS-Systemen, von diesen autonomen Systemen, gibt es halt verschiedene Prefixes. Prefixes sind quasi IP-Netze, Ranges. So. Und das sind quasi Ranges, die zur Telekom gehören, die zu AS3320 gehören. Da ist dann zum Beispiel das Auswärtige Amt drin. Da ist Freudenberg-Nock General Partnership drin. Und was auch immer. Alles diese IPs, IP-Ranges gehören dazu. Und auch die Gabelberger Straße 4, warum, was auch immer die Gabelberger Straße 4 da macht. Was hat die Gabelberger Straße 4 damit zu tun? Mit der Telekom? Ich weiß es nicht. Nee, das ist die Hartnis in Hanau. Das glaube ich jetzt eher nicht. Was hat die Telekom mit der Gabelberger Straße 4 zu tun? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber zumindest Gabelberger Straße 4 hat vielleicht die Telekom ein Rechenzentrum oder so. MustiFreak, danke für den Sub. Das sind die IP-Ranges, die zu AS3320 gehören. Das ist halt eins von der Telekom. Wir gucken mal, ob das da auch drin steht. Nope. Seite sagt. Das müsste da nämlich auch drin stehen. Ja, vielleicht sind noch nicht alle Sachen drin. Ich weiß es nicht. Zumindest, ja, wir müssen mal hier danach suchen. Hier, guck mal, da steht's doch. Haben wir's doch. Das gehört dazu. Ja, warum das jetzt da unter den IPs nicht angezeigt? Ich weiß nicht. Zumindest, ihr seht, dieses Netz ist Teil von dem BGP, von dem autonomen BGP-System von der Telekom. So. Also AS3320. So, was jetzt passiert ist bei dieser Geschichte, ist folgendes. Die Telekom kann da, wie gesagt, gar nichts dazu. Ein bulgarischer Provider, nämlich mit dieser Nummer, also mit dieser BGP-autonom, wie heißt das jetzt eigentlich genau? Autonomous System hat gesagt, ey, Leute, das Netz, das passiert öfters mal. Passiert öfters mal. So, und dieser bulgarische Provider hat quasi announced über BGP, dass das Netz 87.128.00/10 jetzt nicht mehr zu autonomem System 3320 gehört, sondern jetzt Bestandteil von seinem autonomen System 212416 ist. Man sieht auch schon an der Nummer, die Telekom ist deutlich länger dabei als der bulgarische Anbieter. Das geht, solange die Gegenstellen das nicht gegenchecken. Und was ist jetzt passiert? Man weiß übrigens nicht, ob das der bulgarische Provider absichtlich gemacht hat oder ob die sich vertippt haben. Das kommt öfters mal vor. Das kommt so eins, zweimal im Jahr kommt das vor. Das kommt immer mal wieder vor. Und zumindest hat der bulgarische Provider jetzt gesagt, hey, dieses Netz, wo eben viele DSL-IPs von der Telekom drinne vergeben werden, hat jetzt gesagt, gehört zu mir. So, der Microsoft-Router hat dieses Announcement von BGP bekommen. Es war vielleicht irgend so ein Spezial-Consultant schon möglich. Und daraufhin hat er, also so interpretiere ich das. Und daraufhin haben dann die Microsoft-Router gesagt, oh, Antworten an Telekom-Kunden schicken wir jetzt nicht mehr zur Telekom, sondern nach Bulgarien. Und dann hat der bulgarische Provider zwar ganz viele Antwortpakete für die Telekom bekommen, aber das hat nichts gebracht, weil da ist ja kein DSL-Kunde beim bulgarischen Provider. Also so interpretiere ich das. Also sprich, die Pakete sind dann vom DSL-Anschluss an Microsoft gegangen und Microsoft wollte die Pakete zurückschicken und hat geguckt, wo kann ich die Pakete hinschicken? Nach Bulgarien jetzt, hat sie nach Bulgarien geschickt und die kam nie an. Also, die Telekom kann für diesen Telekom-Ausfall tatsächlich gar nichts. Die Telekom kann wirklich nichts dafür. Die Telekom hat nichts. Die hat weder noch, die hat nicht dazu beigetragen und die hat auch weder dagegen was. Die war einfach nicht beteiligt daran. Das lag daran, dass Microsoft, also erstens das Problem war, dass der bulgarische Provider überhaupt gesagt hat, hallo, ich habe auf einmal Prefixe und IP-Ranges von der Telekom. und dass Microsoft das einfach ungeprüft geglaubt hat. Sonderlich viel Security ist da nicht. Es gibt wohl die Möglichkeit mittlerweile, dass man PGP irgendwie absichert, aber das ist alles ziemlich auf Vertrauensbasis. Wie sagt man heute, auf Ehrenbruderbasis ist das, wer da welchem Provider traut. Und nachdem die Provider in der Regel nicht darauf ausgelegt sind, ihre Sachen gegenseitig sich kaputt zu machen, klappt das eigentlich auch ganz gut. Außer irgendwie ein super, super cleverer Consultant vertippt sich. Ja, und das war das Problem bei dem Telekom-Ausfall. Das hat nicht sonderlich lang gedauert. Ich glaube, 2 Stunden oder so. Ja, und ja, man sieht da wirklich daran, wie instabil das eigentlich ist. Also, wenn man an der falschen Stelle die falschen Sachen announced, kann man das Internet relativ schnell kaputt machen. Das ist auch mal ein Thema, da müsste ich mich, ich bin ja netzwerktechnisch, mache ich ja schon lange nichts mehr großartig. Das wäre was ich beispielsweise auch mal gerne ausprobieren würde mit 2-3 VMs. Vielleicht sogar mit irgendeinem Cisco-Emulator oder so, dass man mal BGP einschaltet. Das würde mich einfach mal interessieren, was man dafür konfigurieren muss. Weil wenn man sowas 1-2 Mal konfiguriert hat, versteht man in der Regel viel besser, was Sache ist. Naja, zumindest das ist der Hintergrund von dieser ganzen Geschichte. Und ich habe gesehen, es haben einige Newsseiten, ich glaube Heise nicht, aber ich glaube, es haben einige Newsseiten gepostet, das ist ein BGP-Fehler gewesen. Das ist kein BGP-Fehler. Ein BGP-Fehler wäre, wenn das Protokoll irgendwie, wenn das irgendwie schlecht implementiert wäre bei einem Hersteller, wenn es da einen Logikfehler im Protokoll gab. BGP hat alles richtig gemacht. Irgendein Depp hat das Falsche eingetragen. Das muss man auch mal so klar sagen, wie es ist. Wahrscheinlich wirklich irgendwie ein super hochbezahlter Consultant in Bulgarien, wobei ich weiß nicht, ob Consultants in Bulgarien so hoch bezahlt sind, aber der war das. Und Microsoft war auch mit dran schuld, würde ich auf jeden Fall schon sagen, weil die einfach ohne da irgendwie sich Gedanken zu machen, diese Announcements akzeptieren. Ich meine, das ist ja nicht jetzt irgendwie ein kleiner Feldwald- und Wiesen-Provider. Wir reden ja hier von der Telekom und Microsoft. Also sowohl Telekom als auch Microsoft sind jetzt ja keine kleinen Anbieter mit kleinen oder mit wenigen Netzen. Ja. Genau. Hier stehen noch ein paar mehr Informationen drin, aber ich glaube, das, was ich jetzt erzählt habe, dürfte sogar schon deutlich detaillierter sein von dabei annoncieren. Alles klar. Ob das jetzt wirklich absichtlich gehijackt war oder nicht, ist, glaube ich, bis heute nicht raus. Aber trotzdem interessant, ja. Dass wie easy das gehen kann, wie easy man das Internet kaputt machen kann. Ja, und das habe ich mitbekommen, Hetzner Cloud, Moment, Hetzner Cloud wird nicht teurer. Ich glaube, die Cloud-Kisten, die haben nach wie vor die gleiche, da ist, glaube ich, kein Unterschied. Die IPv4-Adressen kosten jetzt was, wenn man die sich feste IPv4-Adressen einrichten lassen will. Das ist jetzt, glaube ich, neu. Ach, die Cloud ist auch teurer. Ja, dann, wenn die Cloud teurer wird, dann sollte ich auch mehr Provision für die Werbung verlangen. Wir sollten das abhängig machen von den Cloud-Preisen. Nee, also das hier habe ich gelesen, ne? Zum Beispiel, dass man jetzt, wenn man einen Dedicated Server hat und sich IPs anlegen lassen will, dass man 22 Euro Setup bezahlen muss und sowas. Ab August oder so, gell? Was, und Cloud wird teurer? Wo steht denn das? Das muss ich mir jetzt angucken. Okay, was war denn das? Die kleine Cloud-Kiste auf 4... Wer sagt das? Wo habt ihr das gesehen? Steht das hier irgendwo? Per Mail, ach so. Ja, muss ich mal gucken. Muss ich mal schauen. Würde mich interessieren. Ja, das mit IPv6, das ist ja eine coole Geschichte. Es funktioniert ja auch. Ich hätte gar keine Probleme mit alles nur per IPv6 anzubieten. Wenn du aber öffentliche Services anbietest, da kommst du aktuell nicht umher, dass zumindest noch jetzt mal wahrscheinlich ein paar Jahre zusätzlich, du kannst es ja über IPv6 anbieten, da würde ich auch jeden dazu ermutigen, ja, wenn er das machen kann, bietet es per IPv6 an, aber du brauchst auf jeden Fall, so wie übrigens der Preischamp auch per IPv6 erreichbar ist. Oh. Warum ist es kaputt? Moment. Ist es wirklich kaputt? RIP? Warum ist der Preischamp broken? Sag bloß, die Festplatte ist voll. Okay, da muss ich nachher gucken, was mit dem Preischamp los ist. Weiß nicht, was da ist. Connecting. Aber ist grad irgendwie was im Arsch hier oder so? Gachi Bus? What the fuck? Geht auch Google nicht auf? Leute, läuft der Stream noch? Was ist hier los?